Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über eine Serie, wobei diese Serie ist schon ein paar Monate alt. Wir sind ein bisschen hinten dran mit unserem Zeitplan, aber dennoch haben wir uns gedacht, wir reden trotzdem drüber. Es ist eine Marvel-Serie und zwar die Serie Echo. Ein Spin-off, wie man so schön sagt, zu der Serie Hawkeye, die auch vor ein paar Monaten lief. Bei mir ist die Lara. Hallo.
Hallöchen.
Ja, Echo, eine neue Marvel-Serie, genau in der Zeit gekommen, als so niemand eigentlich was von Marvel hören wollte, wo Marvel ziemlich unten war und das vielleicht eigentlich noch ist. Und da ist natürlich die Frage, ist Echo vielleicht so ein Schritt nach vorne, so ein Schritt wieder dahin zu den großen Publikumsmassen, die Marvel früher mal angezogen hat. Wir werden versuchen, hier so möglichst spoilerfrei über die Serie zu reden, aber werden natürlich, wenn es irgendwas gibt, wenn es irgendwas eine entscheidende Entwicklung ist, werden wir das vorher ankündigen. Aber ansonsten versuchen wir mal über die Serie zu reden. Die ist ja jetzt auch schon ein paar Monate draußen. Da gehe ich eigentlich davon aus, dass unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen das alles schon gesehen haben. Lara. Mhm. Echo setzt direkt nach Hawkeye an. Mhm. Um was geht es in Echo?
Genau. Also, kurzer Spoiler für die Hawkeye-Serie, falls ihr die auch noch nicht geguckt habt. Wir fanden die ja ganz nett damals. Also kann man schön wegschauen. War unterhaltsam, besser als gedacht für eine Figur wie Hawkeye. Also, Vorsicht, Spoiler, letzte Folge zumindest in Teilen, denn Echo schießt Kingpin über den Haufen. Sie zielt ihm ins Gesicht und schießt ihm einmal quer durchs Auge und flieht dann aus New York in ihre Heimat, in das Reservat der indigenen Bevölkerung. Ich glaube, der Choctaw. Und versucht dort erstmal ein bisschen unterzutauchen und irgendwie... Naja, eigentlich will sie nicht, dass irgendjemand von ihrer Anwesenheit erfährt, aber sie hat halt auch ein traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit gehabt und ist nicht so gut zu sprechen auf die meisten ihrer noch lebenden Familie und FreundInnen und versucht sich da irgendwie zu verstecken. Das funktioniert natürlich nicht und Kingpins Schergen sind ihr auf den Fersen und sie versucht da irgendwie dagegen zu halten und dann ist es ja doch so, dass natürlich die anderen Leute das mitkriegen und sie so mehr oder weniger widerwillig die Verbindung zu ihren früheren FreundInnen und ihrer Familie wieder aufbaut, dabei aber gleichzeitig sie auch mit in Gefahr bringt. Und sie glaubt zwar, dass Kingpin tot ist, aber wie wir ja mittlerweile wissen, in SuperheldInnen-Geschichten ist niemand wirklich tot. Nee. Man kann immer alle zurückbringen und vielleicht ist es auch dieses Mal so und sie spürt den langen Schatten des großen, glatzköpfigen Mannes immer näher rücken und ja, darum geht's so ein bisschen in der Serie, so ihr eigener Kampf mit ihrer Vergangenheit und mit ihren jüngsten Taten und überhaupt muss sie ja jetzt ein bisschen klarkommen, weil sie hat ja nicht einfach so auf ihn geschossen, sondern Echo ist von ihm ja großgezogen worden, nachdem ihr Vater gewaltsam gestorben ist und Kingpin wurde so ein Fisk, Fisk ist ja sein bürgerlicher Name, war dann sowas wie ihr Ziehvater und hat sie wirklich, sie hatten ein sehr inniges, sehr sehr liebendes Verhältnis. Ne? Also der Kingpin ist ja ein sehr brutaler Gangsterboss, aber die Leute, die er liebt, die liebt er halt auch bedingungslos. Und Maya hat diese Liebe irgendwann eben als Tochter in Spee auch erwidert und dann herausgefunden, dass es Fisk selber war, der den Tod ihres Vaters angeordnet hat. Und deswegen war dieser Schuss auf Fisk ihre Rache. Und natürlich muss sie jetzt auch damit klarkommen, erstmal, dass ihr ganzes Leben eine Lüge war und sie damit einfach jetzt vor dem Nichts steht. Weil sie hat niemanden außer Fisk gehabt die letzten 20 Jahre. Und damit startet die Serie so ein bisschen.
Das klingt jetzt mal so nach einem ziemlichen 0815-Plot. Die Heldin kehrt zurück in ihre Heimatstadt, weil irgendwo im Niemandsland, ganz abgelegen, trifft alte Freunde wieder und wird dann doch von ihrer Vergangenheit heimgesucht. Was macht Echo oder kann sich Echo aus diesem Klischee lösen?
Ja, auf mehreren Ebenen. Zum einen ist es natürlich so, dass das ganze Spektrum der Choctaw-Bevölkerung ja ein sehr, sehr ungewöhnliches Setting ist für uns Weiße. Und wir da natürlich auch noch nicht so viel Einblick haben, wie die da auch gerade in der heutigen Zeit alle so leben und was die für Erfahrungen gemacht haben. Auf der anderen Seite, und zu sehen, dass eben auch Leute damit Probleme haben mit dieser Identität vielleicht. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ja Echo eine behinderte Superheldin ist. Oder sie ist ja keine Superheldin, aber sagen wir mal eine behinderte Figur, Hauptfigur, eine Protagonistin ist. Denn sie ist ja gehörlos und kann auch nicht besonders gut reden. Also sie kann so ein paar Laute machen, aber sie kann keine Sätze bilden. Sie muss mit Gebärdensprache kommunizieren. Und das macht es natürlich besonders, weil die Leute mit ihr natürlich ganz anders interagieren auf der einen Seite, aber sie die Welt auch ganz anders wahrnimmt. Und diese Art von Wahrnehmung, die nimmt die Serie auch öfter mal ein, sodass wir teilweise Momente haben, wo es komplett still ist und aber hinten um sie herum ganz viel passiert. Und das ist total ungewöhnlich auch, gerade in so Action-Szenen, aber auch wie mit dieser Behinderung umgegangen wird, dass das halt was völlig Normales ist, dass alle dort eben ganz normal mit ihr kommunizieren und auch alle diese Gebärdensprache in diesem Reservat sprechen können, weil sie ja mit bis zu einem gewissen Alter mit ihr aufgewachsen sind und mit und die Community eben so eng ist, dass sie gesagt haben, okay, dann lernen wir halt jetzt alle so ganz basic auch Gebärdensprache, damit wir mit diesem Mädchen reden können und sie nicht ausgegrenzt ist. Und die zweite Behinderung, die sie ja auch hat, ist, dass sie einen Teil ihres, ich glaube, des rechten Fußes fehlt ab dem Knie.
Ist der rechte.
Ich glaube, es ist der rechte. Es ist einer der beiden Unterbeine fehlt und ist mit einer Prothese versehen, sodass sie relativ normal damit umgehen kann und hat auch gelernt, damit zu kämpfen richtig gut. Aber auch das wird thematisiert, dass sie, dass das eben nicht immer so einfach ist. Und wird auch benutzt, um eben gewisse, naja, schwierige Situationen vielleicht besser zu handeln. Also das sind so diese besonderen Momente. Auf der einen Seite diese Native American-Ebene, die da mit drin spielt, und auf der anderen Seite diese Art der Behinderung waren für mich die zwei Themen, die Dinge, die diesen relativ Standardplot von, wie du es schon gesagt hast, Person kommt nach Hause und muss erstmal mit Dingen klarkommen, doch wieder ein bisschen aus der Masse rausheben lässt.
Ist das denn authentisch, also authentischer im Vergleich zur Comic-Vorlage? Gab es da diese Heldin, wie wir sie hier erleben, auch da schon, oder ist das was Neues? Also ich habe ich habe kein Comic gelesen, Echo.
Also sie ist ja verhältnismäßig im Vergleich zu den ganzen klassischen Helden noch eine relativ junge Heldin oder Figur, denn sie kam im Dezember 1999 das erste Mal vor und wurde von David Mack erdacht. Und der hatte damals gesagt, ich will eigentlich eine Figur haben, die irgendwie so ein Spiegelbild von Daredevil ist. Daredevil ist ja blind. Und er hat sich dann gedacht, ja, okay, und dann möchte ich eine Person haben, die gehörlos ist. Und was passiert eigentlich? Also erstens, wie kann man daraus eine so eine besondere Figur machen im Marvel-Universum? Und was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen? Und das war auch so die erste Story, die er sich überlegt hat. Und da ist es bis auf die Sache mit Daredevil ziemlich genau das, was jetzt gerade im MCU passiert. Also in der Comic-Vorlage ist es so, dass sie auch, dass ihr Vater auch stirbt und ermordet wird und der letzte Wunsch angeblich ist, dass Kingpin sie aufzieht und Kingpin zieht sie auch auf, trainiert sie auch und wir haben auch diese Vater-Tochter-Beziehung und Kingpin sagt, ja, Daredevil hat deinen Vater umgebracht. In der Hawkeye-Serie war es ja, glaube ich, so, dass Hawkeye beziehungsweise Ronin war ja da zu dem Zeitpunkt angeblich der Mörder von ihm war. Und
Kingpin
sonst,
hat sie belogen, glaube ich.
Genau, und das ist ja bei beiden genau gleich. Das ist in der Comic-Vorlage auch so, nur dass sie halt versucht, Daredevil umzubringen, anstatt Ronin, Hawkeye. Und das am Ende aber auch rauskommt und sie sich dann auch gegen Kingpin stellt. Im Verlauf der letzten knapp 25 Jahre ist es dann so gewesen, dass Echo verschiedene Iterationen, wie immer in den Comics durchgemacht hat, verschiedene Fähigkeiten hatte und dann wieder nicht mehr hatte. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so wie hier. In der Comicvorlage ist es noch ursprünglich so gewesen, dass dieses Echo sich darauf bezieht, dass sie dadurch, dass sie von klein auf durch Interpretation, was sie sieht, alles gelernt hat, also Lippenlesen und wie Leute sich bewegen und ihre Emotionen, hat sie das so perfektioniert, dass sie alle Bewegungen, die andere Leute machen, perfekt nachahmen kann, wenn sie sie ein paar Mal gesehen hat. So dass sie halt zum Beispiel Kampfstile perfekt nachahmen kann. Sie ist am Anfang eine ganz große Ballerina, die dann in New York auftritt, weil sie halt die ganzen Star-Ballerinas der letzten 50, 100 Jahre perfekt imitieren kann. Das ist ja hier jetzt nicht so. Hier hat man ihr ja dann nochmal eine andere Fähigkeit gegeben, auf die wir wahrscheinlich dann im Spoiler-Part noch ein bisschen...
Ja, können wir.
Ja, genau. Aber ja. Sonst ist es schon ziemlich nah dran und war halt auch wirklich auch mit der Intention, dass eine Native American mal ein bisschen mehr in den Vordergrund des Marvel-Universums, auch in den Comics so ein bisschen
rückt. Ja, also das mit dem Native American und mit der Behinderung, also taubstumm, dann auch die Schauspielerin selbst, Alequa Cox, hat ja selbst auch
ist auch gehörlos.
Auch gehörlos und hat kein hat genau auch gleich das Bein ist an der gleichen Stelle abgetrennt natürlich. Ja, das fand ich auch das Besondere daran, dass das so einen anderen Blick auf die doch sehr konventionellen Plot, also Outplot meine ich die Ausgangslage, gegeben hat. Und ich fand generell die Schauspielerin auch eine dieses Taubstumme, ja, dass du dass das teilweise auch in die Inszenierung übernommen wurde, wie die anderen Schauspieler mit ihr und Schauspielerinnen mit ihr agiert haben, das fand ich alles sehr natürlich. Das hat so im Vergleich zu diesen anderen Marvel-Serien, also fast alle, die ja irgendwie schon relativ schnell in dieses Mystery oder Science Fiction, Fantasy so abgleiten, war das doch sehr down to earth, sage ich mal. Klar, du hattest Rückblicke gehabt. Ich will jetzt noch nicht so genau, wo es um ihre Vorfahrinnen geht, wo das Ganze so eine esoterische Note bekommt. Aber generell fand ich, war das sehr erdig, geerdet, das Ganze. Und das hat das doch ein bisschen von den anderen abgehoben.
Wir haben die einzige Serie, die vielleicht ähnlich erdig angefangen hat, war die Falcon and Winter Soldier Serie, die aber ja dann auch total ausgefranst ist. Aber die hat halt auch leider von dem ganzen anderen, also da wurde halt einfach, die war nicht gut gemacht, die war nicht gut geschrieben, da hat man nicht so richtig sich auch getraut, finde ich. Ja. Und hier hat man sich halt auch wirklich getraut, das sehr nahe an der echten Welt zu lassen. So. Mhm. Natürlich ist bei Marvel immer ein bisschen alles sehr sauber, ein bisschen sehr, sehr, sehr weich gewaschen. Es ist natürlich eine Serie, die jetzt immer noch nicht super brutal und blutig ist, aber schon teilweise ganz schön heftig wird. Ich weiß nicht genau, ob es die zweite oder die dritte Folge ist, wo sie dann, da gibt es so eine zentrale Rollschuh-Arena, wo die immer hingehen und wo Leute... und wo einer ihrer alten Freunde halt arbeitet mittlerweile. Und da gibt es dann schon so ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, huiuiui, das ist ungewöhnlich.
Ja, also, aber es geht jetzt gar nicht mal so sehr um die Brutalität. Das ist halt in dem Sinne typische Marvel-Serie, dass alles sehr, obwohl man eigentlich in der Gegend ist, die arm ist, alles sehr, noch sehr gestylt wirkt. Ja, also sehr clean, finde ich. Ja. Und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht, wenn sie das Ganze auch so ein bisschen, auch so einen raueren Look gemacht haben. Der hätte sich aber natürlich dann gebissen mit der Inszenierung der Kampfszenen, mit der Inszenierung von ihr, wenn sie irgendwo reinkommt und sie hört nichts. Ja, und die Tonspur ist auch komplett weg. Dann für uns Zuschauer und Zuschauerinnen. Und das fand ich auch noch gut, dass das, was sich da ein bisschen abgesetzt hat von anderen Serien, dass man auch versucht hat, zumindest damit ein bisschen zu spielen, sage ich mal, dass man versucht, die Lebenswelt der Protagonistin auch visuell und also audiovisuell darzustellen.
Ja, ich glaube, dieses Authentische, das ist durchaus auch ein Faktor, der der Serie sehr zugutekommt und der wahrscheinlich auch ein bisschen sich da bemerkbar macht in dem ganzen, wie die Serie sich gibt, so, ne? Also hinter den Kulissen wurde halt auch ganz viel gemacht, was vielleicht für so eine große Marvel-Produktion vielleicht gar nicht so üblich ist. Die ganzen SchauspielerInnen drumherum haben halt extra für Alaka Cox auch Gebärdensprache gelernt, damit sie halt auch abseits des Drehs mit ihr kommunizieren können, ohne dass da die ganze Zeit eine Dolmetscherin dabei sein muss, was wir hätten sie ja nicht machen müssen. Und dass die Serie auch ja nochmal komplett extra auf die Schauspielerin so ein bisschen angepasst wurde, was auch tatsächlich Drehbuch und Inhalt angeht, weil Echo ja eigentlich nicht diese Beinbehinderung hat, weil aber die Schauspielerin Alaka Cox die hat und die beim Vorsprechen so überzeugend war, dass sie sie gecastet haben, haben sie halt gesagt, es wäre ja irgendwie seltsam, das zu ignorieren. So. Das ist zwar, wird, ist zwar in dem Sinne auch komplett normal so, also die Leute gehen da sehr unprätentiös mit damit um und weisen sie jetzt auch nicht darauf hin oder es wird die wird sie kriegt keine Sonderbehandlung, aber es wird halt in das Drehbuch mit eingearbeitet, indem sie anhand dieser Beinprothese dann halt mit verschiedenen ein, zwei Figuren unterschiedlich interagiert oder Anlässe hat, mit ihnen zu reden, die sie vielleicht vorher nicht gehabt hätte. Also wenn es darum geht, mit Leuten, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben willst, dann trotzdem ins Gespräch zu kommen, ist es halt nachvollziehbarer, wenn du sagst, okay, hier ist meine Fußprothese abgebrochen bei meinem letzten Action-Stunt. Ich muss die jetzt reparieren lassen, ich kann das nicht selber. Deswegen gehe ich zu dieser Person, auch wenn ich mit der eigentlich nicht reden will. Und natürlich setzt das auch wieder Dinge in Gang. Und das wäre halt ohne diese Prothesensache nicht passiert. Und ich finde es schon super, dass die das dann auch mit reingeschrieben haben. Und das unterscheidet es dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen von anderen Serien. Also auch das bisschen, auch dass da natürlich ganz viele Native Americans da drin sind. Und zum Beispiel gibt es auch eine extra Tonspur, die komplett in Choctaw ist. Also man kann die unter den Tonspuren komplett einstellen. Die ist zwar nachsynchronisiert, aber es ist da. Und das ist auch was, was es sonst nicht so häufig gibt. Das ist mir ja schon bei, wie hieß der Predator-Film, der nicht Predator
Pray,
heißt?
pray.
Prey. Da haben sie es ja auch so gemacht. Da hatten sie es noch ein bisschen versteckt in den Extras, dass der komplette Film nochmal als Extra drin ist. Und hier kannst du es einfach über die Sachen auswendig auswählen. Und genau, also von der Inszenierung finde ich es halt auch super. Ne? Sie kommt da irgendwo hin und dann schießen die Leute hinter ihr mit der Pistole, aber sie hört es halt gar nicht. Und während sich alle anderen erschrecken oder so, oder wenn irgendeine Explosion ist und die ist hinter ihr, kriegt sie das halt einfach nicht mit. Das kann manchmal positiv sein, weil sie dann eben nicht zusammenzuckt und anders reagieren kann, aber manchmal auch negativ, weil wenn sich jemand halt von hinten anschleicht, kann man hier halt auch über den Kopf ziehen, so, ne? Also, das finde ich gut, dass sie das halt auch wirklich für uns ZuschauerInnen mit aufgegriffen haben. Ich finde, sie hätten es ruhig noch mehr machen können. Sie hätten noch deutlich häufiger ihre Innenperspektive irgendwie damit abbilden können. Es ist schon sehr für Hörende gemacht auch, aber ich finde es trotzdem super.
Naja gut, sie mussten ja, ich glaube, das war so eine Entscheidung für das Publikum. Also,
Ja.
weil es ist halt dann, weil du bist ja dann gezwungen, in Anführungsstrichen, die Untertitel zu lesen, wenn die da mit Gebärdensprache, also
Ja,
ich
ja.
gehe
Ja,
einfach
das
davon
meine
aus,
ich aber gar
ja.
nicht. Ich meinte jetzt zum Beispiel in den Action-Szenen, dass man da noch viel
Ach
mehr
so.
auf Geräusche verzichtet hätte. Also immer, wenn es wirklich so krasse Action-Szenen sind, dass man dann keine Musik, kein Bumtschak, sondern dass man erstmal so ihre Perspektive und dann zum Beispiel in der Mitte der Action-Szene zoomt man raus und ist plötzlich wieder in der hörenden Welt, weil jemand anders da ist, der es auch mitkriegt. Das hätte ich so, weißt du, das hätte man noch stärker rausarbeiten können. Das hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr diesen Faktor gegeben, aber muss man auch nicht machen, weil ich bei der Daredevil-Serie hat man es ja damals gar nicht gemacht. Ne? Also da hat man ja auch alles immer gesehen, weil er ja über diese Echo-Location alles sieht, so ein bisschen. Da hat man ja auch nicht die ganze Zeit seine Sicht in dieser speziellen Sichtweise dargestellt. Vielleicht machen sie das jetzt in der neuen Daredevil-Serie, man weiß es nicht. Da ist also sowieso viel im Argen und Frage, weil sie ja die komplette Serie einmal fertig produziert und wieder
Quasi
neu gemacht
nochmal
haben.
reden, ja.
Aber das an anderer Stelle. Aber es klingt so ein bisschen, als hättest du trotzdem nicht so, wärst du nicht ganz so überzeugt von der Serie.
Naja, also so authentisch wie das war, so gut wie die Schauspieler und Schauspielerinnen auch untereinander agiert haben, also in Hinblick auf diese, die Situation, die Behinderung von Maya Lopez, also Echo, fand ich die an sich die Figuren doch schon ein bisschen flach alles. Also da war, da ist zum Beispiel Maya und wie heißt ihre Schwester, ihre
die Jüngere, meinst du jetzt, Bonnie?
Bonnie wahrscheinlich ist es ja. Das ist ja eine ganz enge Beziehung, die die hatten. Und das ist eigentlich das Zentrum von so einer Handlung. Also das ist die Frau, oder das sind die beiden, die das ist so ein Band. Ja. Und das wird zwar thematisiert, aber Bonnie bleibt immer nur so eine Randfigur.
Ich hatte den Eindruck, dass sie da ursprünglich auch was anderes vorhatten. Ich weiß nicht, ob es irgendwann bei Test-Screenings oder durch Scriptwriter-Rooms, also die Hauptwriting-Credits als Headwriterin hat ja Marion Dairy, die hat ja Better Call Saul ganz stark viel mitgeprägt. Und directed hat es vor allem, also Chef-Directed war Sydney Freeland. Es sind ja nur 5 Episoden, ne? Und 4 davon hat sie directed, alle 5 hat Marion Dairy mitgeschrieben. Es hat für mich schon so gewirkt, dass sie am Anfang das Ganze, weil du siehst halt in den Rückblicken zu ihrem eigenen Leben, wie sie halt mit ihrer, ich glaube, es ist ihre Cousine, so ein ganz, ganz enges, schwesterhaftes Verhältnis hat. Und das wird auch mehr als einmal gesagt. Und es wird auch dann, wenn sie zurückkommt, ist es ganz schwierig, die erste Begegnung, sie will das eigentlich verhindern. Und danach, wenn sie das erste Mal aufeinander getroffen sind und dann eben diese dritte Episode auch passiert ist, was da passiert, danach ist es plötzlich kein Thema mehr, weil dann eben das andere passiert. Und das fand ich auch sehr verschenkt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum oder wie der ursprüngliche Plan war, ob es vielleicht auch daran liegt, dass es vielleicht 1-2 Folgen mehr hätte geben sollen, weil 5 Folgen ist ja selbst für so eine MCU-Serie relativ wenig. Ich glaube, die meisten haben schon mindestens 6 bis 8 gehabt, oder?
Sind 6. 6 ist Standard eigentlich.
Und deswegen ist schon die Frage, was ist mit dieser 6. Folge passiert? Vielleicht hätte man wäre da noch ein bisschen mehr auch auf diese Beziehung eingegangen. Aber da stimme ich dir zu, das war so ein bisschen aufgebaut und nicht wirklich zu Ende gebracht, leider.
Ja, von den ganzen Figuren, wie gesagt, da war die Großmutter noch, wo ja auch eine enge Beziehung da war, aber die Beziehung, wo es dann für mich richtig interessant wurde, ja, war die Beziehung zu Wilson Fisk, zu Kingpin, der am Ende der 3. Folge erst aktiv in das Geschehen eingreift. Wir kriegen Rückblicke mit. Ich finde halt, Vincent D'Onofrio, der hat mit dieser Rolle seine Rolle gefunden. Ja,
das auf jeden Fall.
Also ich meine, du wirst das nicht wissen, du junger Hüpfer. Ja, aber der ist mal gestartet als so der hübsche, muskulöse, der Love Interest, weißt du? Der Typ. Und dann hat er sich ja über Full Metal Jacket und
das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe.
Ja, und wie der jetzt da hingekommen ist und wie er diese Rolle, dieses wo habe ich
der hat doch auch zwischendurch jahrelang irgendeine
das war das,
war das CSI eher, oder war das Law & Order?
Irgend sowas. Nee, es war weder das eine noch das andere. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber er hat da so eine Krimiserie gehabt. Aber ich fand halt, wie er hier diese Rolle spielt. Du hast vorhin was Schönes gesagt, wenn er jemanden liebt, dann liebt er ihn bedingungslos. Und das ist ja wieder mein Lieblingsthema, dass du hier eine Figur hast, die nicht nur so rein böse ist, so pervers, gemein, hinterhältig, skrupellos. Das ist er alles, ja. Aber er hat halt irgendwo auch ein Herz, ja. Und er, glaube ich, selbst, ich weiß gar nicht, wo habe ich das neulich, das fand ich in irgendeiner Fernsehserie, habe ich das gehört, wo einer gesagt hat, ein guter Bösewicht ist auch einer, der nicht denkt, dass er ein Bösewicht ist.
Ja? Und das ist bei Kingpin 100%.
Und das ist bei Kingpin 100%. Dadurch wird er für mich eigentlich zu einem der besten Marvel-Bösewichte.
Marvel-Schurken,
Ich gebe zu, die Konkurrenz
ist nicht so groß.
Ja? Aber dadurch wird er was Besonderes. Und dann, und das ist so mein Hauptkritikpunkt an der ganzen Serie, weil wir hatten eben drüber gedacht, wo ist die 6. Folge? Ich sag mal, Gott sei Dank sind es nur 5 Folgen. Ja? Weil ich fand, es passiert hier genau wieder das. Wir hatten da, glaube ich, bei Fallout Ah, ja, aus Fallout. Fallout kommt der Spruch. Ein guter Bösewicht ist einer, der glaubt, dass er kein Bösewicht ist oder dass er ein guter ist oder so, ja. Dass wieder mal viel drumrum, viel Bling-Bling, viel drumherum erzählt wird, sehr in die Horizontale geht das Ganze, anstelle, dass man mal eine Story geradlinig zu Ende erzählt, ja, und da ein bisschen mit Inhalt füllt. Und da fand ich halt ganz bei dieser Serie halt, wie so oft, das ist nicht Echo alleine, das kannst du eigentlich für alle Marvel-Serien, also für fast alle Marvel-Serien, die es auf Disney Plus gab, kann man das so sagen. Da ist einfach zu viel Leerlauf. Also die ersten drei Folgen von Echo, die hätte man sich in meinen Augen schenken können, beziehungsweise man hätte das ganze Material nehmen können und daraus einen schönen 90 Minuten oder eine Stunde, Stunde 40 oder so 100 Minuten zusammenschneiden. Und dann hätte man eine richtig gute Story gehabt, nichts Originelles. Also das, den Plot, da will ich auch gar nicht dran rum groß machen. Man kann aus so einem Standardplot auch was Schönes erzählen. Die haben ja die Elemente drin. Die haben ja die besondere Heldin, die da drin ist. Die haben diese Verbindung zu Native Americans, also zu der indigenen Bevölkerung, auch wo das so ein bisschen in die Mystik, in den Glauben, in die Kultur da reingeht. Da hätten sie ja das gehabt, aber also mir wäre es lieber gewesen, man hätte es zusammen, das alles ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen kürzer machen, weil es ist mir zu viel drumherum und ich mag es halt lieber, wenn es dann eher so, wenn du schon so einen wirklich überschaubaren Plot und eine Geschichte hast. Weil wenn du alles zusammenziehst, so viel passiert nicht. Die fährt da in die Stadt rein und Kingpin kommt sie irgendwann holen, da kommen halt vorher seine Minions, sag ich mal, ja, aber es passiert halt nicht viel auch, wenn du alles, die ganze Story zusammennimmst und das hätte man lieber in einer 90 Minuten oder man hätte halt dann die einzelnen Figuren viel besser ausschmücken müssen, damit die auch interessanter geworden wären, ja, und für mich ist es halt einfach zu lang geraten, das Ganze.
Ja, das ist ganz interessant, weil da gehen wir komplett auseinander. Mm-hmm. Ich fand das sehr gut so. Ich mochte, mir wurde es nie langweilig. Ich fand jede Interaktion auch irgendwie wertvoll zwischen den Figuren, weil man schon auch gemerkt hat, diesen inneren Konflikt von Maya, dass sie eigentlich wirklich hin und her gerissen ist und auch völlig zerrissen ist, weil sie nicht weiß, wohin mit sich. Und auch als sie nach Hause fährt in ihr Reservat, eigentlich nicht damit gerechnet hat oder nicht wusste, was da auf sie wartet so ein bisschen. Also sie wusste auch nicht, warum sie das gemacht hat, weil eigentlich ist es ja nicht ihr Rückzugsort, ne? Weil sie ist ja mehr oder weniger unfreiwillig von dort entfernt worden und deswegen so mit, ich glaube mit 12 oder was ist, oder 10 und dann halt die nächsten 10, 15 Jahre hatte sie ja quasi nie zu Hause. Das heißt, es ist gar nicht so, erstmal nicht so nachvollziehbar, warum sie dahin flieht, nachdem ihr bisheriges Leben zusammengebrochen, weil das ja auch kein Safe Space für sie ist, aber es ist dann eben doch nachvollziehbar, weil ja die ersten Jahre waren ja sehr liebevoll und toll und dann kommt ja dieses traumatische Verhältnis, Erlebnis, dass erst ihre Mutter gestorben ist und dann später eben ihr Vater auch ermordet worden ist. Also sie hat ja beide Eltern auf tragische Weise verloren und da kommt ja dann auch so ein bisschen wieder die Ebene von Kingpin mit rein, der ja auch ein traumatisches Erlebnis hat, dass er aber selber mehr oder weniger gewaltsam oder sehr, nicht mehr, mehr oder weniger, sondern sehr gewaltsam beendet hat, was ja in der Serie am Ende dann auch genau wieder ins Spiel kommt. Und ich fand das schon alles genau in diese Kerbe einschlagend. Wenn das weniger gewesen wäre, dann wäre es vielleicht wieder zu hastig gewesen, jetzt als Serie. Wenn man das als 140-minütiger Film gemacht hätte, vielleicht hätte es funktioniert. Ich weiß es nicht. Dann hätte man vieles weggelassen, was dann gar nicht aufgepoppt wäre, wo ich dann gar nicht gesagt hätte, ah, das wäre aber interessant gewesen. Dann hätte man sich wahrscheinlich auf ein, zwei Beziehungspersonen konzentriert und das wäre es gewesen. Aber das ist halt, das wissen wir halt jetzt nicht.
Ne? Ja, klar.
Deswegen, ich fand die Serie so, wie sie jetzt ist, auch gut. Man hätte noch ein bisschen mehr draus machen können. Ich hätte gern noch die 6. Folge gesehen, um genau diese zwischenmenschlichen Beziehungen noch ein bisschen runder, noch ein bisschen tiefer zu machen. Weil da gebe ich dir recht, da bleibt es an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen oberflächlich und ein bisschen schnell dann auch gelöst. Aber die man ein bisschen stärker sieht, wie zum Beispiel die zu ihrem Ziehvater, fand ich dann schon, oder ihrem Onkel, fand ich dann schon eigentlich ganz gut. Also wie sie dann auch so langsam sich darauf einlässt und so langsam auch die Brücke zu ihrer Tante, ist es ja dann, oder? Ist es die Großmutter?
Die Großmutter. Schüler.
Ja. Genau, die Schüler, die ja ihr gegenüber sehr negativ eingestellt war zu dem Zeitpunkt, als sie wegziehen musste. Und dass die beiden halt ihre alten Emotionen verarbeiten lernen, das finde ich halt schon gut, dass das da drin war. Und deswegen, also für mich war die Serie eigentlich nie langweilig und ich fand die immer sehr auf den Punkt. Aber ich verstehe, was du meinst. Und wenn man es von dem Blickwinkel, den du jetzt gerade angesetzt hast, so sieht, dann kann man das auch so genau bewerten und sagen, naja, das waren 2 Folgen mindestens zu viel. Aber
es ist,
mir ging es halt anders beim Gucken, weißt du? Also ich fand das halt alles die ganze Zeit irgendwie spannend.
Also vielleicht ist es auch die Struktur, dass man, wenn man das anders ein bisschen aufgebaut hätte, dass es spannender geworden wäre. Nochmal die Cousine. Maya Echo kommt in ihre Heimatstadt, trifft den, überfällt einen Zug. Ja, und in der 3. Folge kommt dann endlich das Zusammentreffen mit ihrer Cousine. Ja, also vorher laufen die sich nicht über den Weg. Da hätte man einfach so, weißt du, nochmal zu dem Punkt, dass ich für mich das so eins der wichtigen, dann, weißt du, wenn, so wie es in der, in den Rückblicken geschildert ist, ist das die wichtigste Beziehung, die sie hat. In meinen Augen zu ihrem Heim. Und dann ist das eine Beziehung, die du nicht einfach so irgendwann in der 3. Folge dann irgendwann so fast bis zum Ende erzählst, also nur so halb, sondern dann hätte man das auch vorher aufbauen können, dann hätte man da auch eine andere Dynamik drin gehabt.
Ja.
Zwischen den beiden.
Gebe ich dir ja recht.
Und so hat man halt das alles so, und für mich fing die Serie halt wirklich erst so in der 3. Folge so, Ende der 3. Folge fing das an. Jetzt passiert da was und dann kommt das ist ja die letzte Szene in der 3. Folge, dann kommt Kingpin auch und das fand ich, da wurde die Serie interessant, alles was davor war, habe ich mir gedacht, das hätte man eine halbe Stunde erzählen können, also so ein klassischer erster Akt.
Sehe ich halt anders, aber dann, wir müssen uns ja auch nicht einig sein. Ich finde halt, wenn man, dadurch, dass eben nur 5 Folgen da waren, mussten sie halt dann sehr schnell zu Kingpin überwechseln, damit sie noch genügend Zeit hatten, um diese schwierige Beziehung wenigstens so auszuerzählen, dass es glaubwürdig war. Weil dass sie das nicht einfach nur in der finalen Konfrontation in der letzten Folge die letzten 20 Minuten ausspielen konnten, das wäre wirklich krass gewesen, wenn sie das so schnell mal hingerotzt hätten. Dass sie sich da halt eben dann wirklich nochmal 2 ganze Folgen dafür Zeit nehmen. Und deswegen meine ich, also wenn da noch eine 6. Folge gewesen wäre, dann hätte man halt sagen können, die ersten 3 ist eben ihr Weg zurück in ihre ursprüngliche Heimat, der Wiederaufbau dieser Verbindung auch zu ihrer Familie, zu ihrer Cousine, zu all diesen Sachen, so ein bisschen auch zu ihrer Kultur auch. Und dann ab der 4. Folge, Folge 4, 5 und 6, sodass man genau in der Mitte der Staffel dann diesen Switch hat, dass wenn in der 3. Folge wird das zu Ende erzählt, und zwar besser, als es bisher gemacht wurde. Und diese Sache mit die Problematik, die die beiden halt hatten, diese beiden Frauen, als sie Kinder waren und jetzt als sie erwachsene Frauen sind, dass man das hätte besser auflösen können. Und dann hätte man 4, 5 und 6 für Kingpin gehabt, wenn man den Kingpin-Part halt vorher weniger gehabt hätte. Aber du musstest ihn halt schon vorher immer wieder einbringen, damit du halt diese Steigerung hast und er nicht plötzlich aus dem Nichts kommt und so ein Bumm-Effekt ist, der so wie gesagt, so ein bisschen so zu überraschend kommt und nicht gut vorbereitet wirkt. Deswegen hätte ich halt gesagt, nee, gebt mir lieber drei Folgen so, drei Folgen so, dann hätte man beides gut erzählen können. Und so musste man wohl irgendwo Abstriche machen und deswegen hat man es da gemacht. Und ich finde es auch schwierig, weil es eigentlich ihr emotionaler Anker ist. Und der fehlt jetzt so ein bisschen. Und auch, wenn wir jetzt vielleicht dann demnächst in den
Ja, wollte ich
Spoiler-Part
jetzt
gehen,
fragen.
ja, ich weiß nicht, ob wir vorher noch was über was anderes reden, über andere SchauspielerInnen oder sonst irgendwas, dann hätte sich auch das, was am Ende dann sich wirklich entlädt, noch ein bisschen besser nachvollziehbarer angefühlt für mich. Weil das kam mir dann auch so ein bisschen Holterdiepolter, möchte ich es fast sagen.
Also quasi die ihre
Genau.
Heldinwerdung, ja.
Ja, ich finde immer noch, dass sie keine Heldin ist. Das kann ich auch noch im Nicht-Spoiler-Part sagen. Ich finde, sie ist, wenn dann, eine Anti-Heldin, weil sie jetzt auch nicht am Ende der Staffel für mich plötzlich auf den Seiten der Helden kämpft und für das Gute kämpft. Sie hat sich halt nur entschieden, dass sie, für wen sie, wie sie nicht sein möchte. Aber sie hat jetzt, ich glaube nicht, dass sie demnächst dann in den Avengers Tower fährt und sagt: Hallo, hier bin ich. Ich möchte euch helfen. Ich finde, sie ist immer noch eher eine Anti-Heldin oder nicht mal eine Heldin, sondern einfach nur eine, ja, weiß ich nicht, eine Vigilantin. Keine Ahnung, wie man das da nennen will, aber für mich ist sie keine klassische strahlende Heldin.
Nee, auf keinen Fall. Also, wenn ich jetzt Heldin gesagt habe,
Kein
war das
Captain
nur.
America, auch kein Iron Man, kein Thor, aber auch keine Captain Marvel oder Miss Marvel oder Photon,
Ja,
Rambeau oder so.
sie
Die
ist eher
ist.
eine Black Widow, oder so.
Wobei die sich ja auch in den letzten Auftritten ganz klar zur
Ja,
Heldin
ja.
positioniert hat.
Ja,
Ne?
aber vielleicht so, das kann ja auch bei ihr noch
Kann ja
passieren.
noch kommen.
Ja.
Die Leute, die Comics gelesen haben, wissen, was da noch alles kommen
Okay.
kann. Vor allem mit Erweiterungen des Universums und so weiter. Aber lass uns mal in den Spoiler-Part
Genau,
gehen. Ich
ich.
glaube, es ist jetzt, die Eindrücke sind relativ
Klar.
klar
Was.
rüber, oder?
Ja. Weil, wo ich drauf anspielen wollte mit Heldin, war auf die Origin-Story, die ja dann wirklich so sie zumindest ihr noch ein paar Fähigkeiten gibt. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoiler-Part, wenn wir darüber reden,
Ja,
was da
ich glaube,
passiert und.
genau, als Fazit, als Non-Spoiler-Fazit, ich fand die Serie tatsächlich wirklich sehr gut, leider sehr unter dem Radar gelaufen. Hätten wir jetzt auch noch vor dem Spoiler-Part drüber reden können, warum und wie, wieso. Aber können
Können
wir auch später
wir
am
nachher
Ende
nochmal.
vielleicht noch machen. Du fandst sie okay?
Wie gesagt, ich fand den Plot gut. Ich fand die Heldin gut, weil das ein neuer Blick war aufs Action-Genre. Mir war die einfach zu lang. Also ich hätte, wie bei The Marvels, da hatten wir es ja auch schon, da war ja ähnlich, unsere Meinung ging ja da auch auseinander. Wie bei The Marvels habe ich eine tolle Heldin, da hatte ich drei tolle Heldinnen und denen hätte ich einen guten Film gewünscht, denen hätte ich jetzt hier in dem Fall eine gute Serie gewünscht, damit das so eine Art Game Changer wird, damit man da auf einmal jetzt überhaupt, weißt du, nicht, dass man wieder kommt mit diesem Spruch, go woke, go broke, ja, wenn dem man ein bisschen divers wird, dass es dann gleich bedeutet, das wird ein Misserfolg oder so. Ich hätte mir gern gewünscht, dass sie das ganz eindeutig nicht das Gegenteil bewiesen haben hätten, sondern einfach gezeigt hätten, dass das genauso gut ist, ja, wie die anderen. Und das ist halt nicht passiert. Da kann man jetzt drüber streiten, ob es jetzt die inhaltliche Sache war, dass die Geschichte jetzt, wie in meinen Augen, wo ich sage, dass sie zu langweilig erzählt war. Oder kann man halt sagen, dass die einfach Pech hatte, dass es eigentlich eine gute Serie ist, die Pech hatte, dass sie zu einer Zeit rauskam, wo Marvel selbst überhaupt kein Interesse hatte, groß die zu bewerben. Das haben sie nämlich nicht gemacht. Und die dann auch noch gesagt haben, das ist eine Serie, das ist so eine neue Art von
So special.
Marvel-Serien, die sie machen, so eine Art Special, für die man gar nicht so, die man gar nicht gucken muss, um das große Ganze zu verstehen. Was ja früher so ein bisschen der Unique Selling Point war von den Marvel-Serien, weil alle geguckt haben, ob in diesen 4, 5 Stunden, wie die Serie geht, ob da nicht so 2 Sekunden drin sind, die dann irgendwie drauf, dass da ein neuer Held oder Heldin eingeführt wurde oder Bösewicht, Bösewichtin und wo man dann weiß, ah, damit geht das jetzt weiter und so was, ja. Und das ist halt jetzt hier nicht drin. Das finde ich deswegen, ich finde es halt schade, dass es für mich nicht funktioniert hat und leider auch, was man wahrscheinlich jetzt so sagen kann, auch fürs Publikum nicht so funktioniert hat. Also es war kein großer Erfolg.
Ich glaube, es haben einfach viel zu wenig Leute geguckt, ehrlich gesagt.
War kein großer Erfolg.
Ja, ja, und das finde ich todtraurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich finde es eine der besten Marvel-Serien, die auf Disney Plus bisher gelaufen sind, weil sie wirklich mal bodenständiger waren und trotzdem eine interessante, emotionale Heldinnen-Geschichte. Und Heldin ist halt jetzt nicht Superheldin, sondern einfach nur, was bedeutet das eigentlich heutzutage wirklich für uns als normale Menschen? Wie können wir auch Heldinnen sein? Und das macht halt, zeigt halt Echo auch ganz gut. Und ich finde halt das super schade, dass das jetzt so in diese Phase gefallen ist, wo alle Marvel mehr oder weniger nur noch nervig und langweilig finden.
Ich glaube, wenn die zwei Jahre früher gewesen wäre, wäre das ein großer Erfolg geworden. Oder bei den Netflix-Serien früher.
Auf jeden Fall. Ja, da noch da, das noch dazu. Können wir am Ende nochmal, wenn wir auf den Ausblick, können wir ja da nochmal drauf zurückkommen. Aber dann,
gehen wir in den Spoiler-Part.
Genau, wenn ihr die Serie jetzt noch nicht gesehen habt, dann schaut die 5 Folgen ruhig an. Es soll euer Verlust nicht sein. Und dann für alle anderen, die Serie jetzt auch schon gesehen haben, reden wir jetzt nochmal kurz über den Spoiler-Part, über die Sachen, die vielleicht noch wichtig sein könnten.
Weil es geht jetzt hier wirklich zu der Origin-Story. Sie kriegt, also jetzt Spoiler. Sie kriegt tatsächlich sowas wie Superkräfte. Das Ganze ist sehr stark verbunden mit ihren Vorfahrinnen, mit ihrer Kultur. Wenn wir jetzt davon geredet haben, dass das Ganze doch ein bisschen, doch die ganze Serie doch sehr geerdet war, war das too much?
Ich fand's schade, dass sie das so dargestellt haben, dass sie eben dann tatsächlich so magische Fähigkeiten bekommt. Das hätte es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Vor allem nicht für die Story, die diese Serie erzählen will. Das hätte später nochmal passieren können, von mir aus. Ich habe ja nichts gegen Superkräfte und so weiter. Aber erstens hat sie die halt in ihrer Origin-Story in den Comics halt auch nicht einfach so bekommen. Später bekommt sie dann auch Superheldinnenkräfte und in den Comics wird sie auch teilweise mal kurze Zeit Trägerin der Phoenix Force und hat auch dann andere Fähigkeiten, aber ich finde es halt, in der Story hätte es das nicht gebraucht. Sie hätte sich einfach innerlich so quasi als mentales Kanalisieren dieses Echos der Vorfahren, denn darauf bezieht sich die Serie und der Name jetzt im aktuellen MCU, nämlich nicht, dass sie als Echo von anderen Menschen deren Bewegungen imitieren kann, sondern dass sie das Echo ihrer Vorfahren hört und dass sie halt diese quasi Erinnerungen als lebendes Geschichtsbuch in sich trägt und sieht, wie diese Vorfahren von ihr, wie die Frauen ihres Stammes da immer wieder aufbegehrt haben gegen ganz unterschiedliche Maßen von Gewalt oder von gesellschaftlichem Druck oder gesellschaftlichen Gegebenheiten, dass sie das einfach so für sich gechannelt hätte, dass sie daraus Kraft sammelt, um sich gegen den negativen Einfluss von Kingpin zu wehren. Aber sie entwickelt halt dann die Superkräfte, dass sie plötzlich übermenschliche Kräfte, also sie wird super stark und kann das auch noch an ihre Verwandten abgeben. Weil es ist ja dann die Szene, dass Kingpin ihre Großmutter und ihre Cousine quasi gefangen nimmt und ihr gegenüberstellt und damit droht, sie zu ermorden. Weil sie sagt, ich bin deine einzige Familie. Da haben wir wieder diese übertriebene Liebe über alle Maßen hinaus. Und sie dann quasi das kanalisiert, dieses Echo, und dann den beiden anderen auch Superkräfte gibt. Also sie werden dann auch plötzlich super stark und können toll kämpfen und so. Und haben so eine Art Force, so wie die Macht so ein bisschen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht, worum es eigentlich geht. Weil es geht ja um die Entscheidung, die sie treffen muss. Bleibt sie bei Kingpin, nachdem sie weiß, was er getan hat, weil er sagt, ich verstehe, warum du auf mich geschossen hast, ich verzeihe dir, es war meine Schuld, komm mit mir zurück nach New York und lass uns wieder eine Familie sein. Und ihrer eigentlichen Familie und das, was sie da in diesem Reservat hat. Was natürlich das auf der einen ist Geld und Einfluss und Technologie und Macht, und auf der anderen Seite ist halt dieses diese Kultur und diese Verbindung und all diese Sachen. Und dafür hätte es dann quasi diese Superheldenkraft für mich nicht gebraucht, weil er bietet ihr ja sogar an, dass sie ihn mit demselben Hammer, mit dem er seinen Vater ermordet hat, um sich von ihm zu befreien, dass sie das auch macht. Weil er kam ja zwischenzeitlich dann, er kommt ja dann zu dem Schluss, dass die einzige Befreiung von so einem traumatischen, von einer traumatischen Vaterfigur nur gewaltsam gelöst werden kann. Und sie löst es aber anders. Und deswegen fand ich das an der Szene oder in dem Moment einfach ein bisschen fehl am Platz. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Mir war das alles too much am Ende. Vor allem, woher weiß sie jetzt genau, wie sie das kontrollieren kann? Ja, das hatte von mir für mich so ein bisschen was von so einem Deus Machina-Effekt. Ja, also
Deus
eigentlich
Ex Machina.
Deus Ex Machina, was habe ich gesagt?
Du hast Ex vergessen,
Oh.
Deus
Ah,
Machina,
Entschuldigung,
sag
Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Effekt. So, also aus dem Nichts, eigentlich haben sie verloren, sie haben keine Chance. Es ist vorbei, die Messe ist gelesen, ja. Und dann auf einmal, wow, fließt die Kraft ihrer Vorfahren in sie hinein und sie gewinnen. Und sie können alle die besiegen. Und das hat natürlich einerseits diese Gemeinschaft. Ja, dieses sehr auf diese Kultur, auf die Erinnerungen, die diese Kultur mitgebracht hat, dieser Kampf gegen, sie kämpfen, glaube ich, ihre Vorfahren kämpfen alle gegen Männer. Also das hat auch noch so ein bisschen so, also Feminismus ein bisschen, ja.
Ja, der Gender-Aspekt ist schon
Ja,
drin. Es sind
ja.
sind auch schon diese Sachen und auch dieses Teilen
Ja,
der Kräfte, dass sie
und
das nicht
das,
allein
ja,
behält.
diese Idee, die dahinter steckt. Die finde ich ja okay. Bloß man hätte das vorher irgendwie, weißt du, sie hätte vorher so vielleicht so schon mal so ein bisschen diese Kraft so richtig so ein bisschen angezapft. Ja,
Ja, das einmal macht sie das ja. Aber
aber.
das kommt so auch so, das wird dann auch so stehen gelassen.
Ja.
Und deswegen, genau das ist ja das, was ich meinte, eine Folge mehr, wo genau
Ja.
das, wo sie in dem Moment, wo sie sich mit ihrer Cousine versöhnt, dass sie dann plötzlich anfängt, diese Sachen kontrollieren zu können.
Ja.
Und dass sie das auch üben kann oder so. Aber so gebe ich dir voll recht,
Das
ja.
sind halt wieder so diese strukturellen Probleme, die diese Serie in meinen Augen hat. Wir haben vorhin hast du ja selbst gesagt, auch das mit Bonnie, was wollten sie damit? Ja, wenn das alles jetzt konzipiert war auf 6 Folgen, ja, dann ist es natürlich auch ein strukturelles Problem. Dann hätte man das ganz anderes aufgebaut. Dann hat man wahrscheinlich im Schnitt da noch was verändert. Vielleicht hat man eine ganze Folge geschnitten. Also
Ja,
rausgeschnitten aus
also
dem
ich
Ganzen,
finde,
ja.
es wirkt so.
Ja, und das kommt halt bei mir wieder so dieser uneinheitliche Struktur, dieser uneinheitliche Charakter der Serie kommt da wieder vor. Und da bin ich halt eher noch mal ein bisschen schön knackig zusammenschneiden, auf die wesentlichen Sachen konzentriert. Dann hätte man das vielleicht ein bisschen besser hingekriegt. Natürlich hätte man das noch ergänzen müssen mit Szenen, die ihre Superkräfte dann erklären. Es war für mich halt am Ende, es kam total überraschend. Ja, auch noch, dass ihre, weißt du, dass sie die Kraft auch noch weitergeben kann. Wenn sie jetzt so von sich diese Kraft in sich aufnimmt und weiß, sie kann das jetzt so benutzen, aber dass die das dann auch so einfach so per Knopfdruck, sage ich mal, ja, weitergibt an ihre anderen. Wie sieht das dann überhaupt aus? Kann sie, an wen kann sie das dann weitergeben? Kann sie das weitergeben
Nur genau.
an ihre Verwandten oder kann sie das auch weitergeben an vollkommen Fremde, wenn sie jetzt zum Beispiel wieder zurückkehrt nach New York oder sowas, ja? Das war alles sehr
Aber
Holter die
das spricht
Polter.
für mich halt, ja, aber das spricht für mich halt eher dafür, dass mehr hätte passieren müssen, nicht weniger. Also, wenn man das jetzt auf einen Film runtergeschnitten wäre, dann wäre das vielleicht noch holterer die
Ja,
Polterer gewesen.
aber
Deswegen
Moment.
sage ich, man kann so schwer sagen, wie der Film ausgesehen hätte, weil der hätte wirklich ganz anders strukturell aufgebaut werden müssen auch, ne?
Ja,
Da
das ist halt
hättest du
so
ganz
mein.
viel anderes auch wieder komplett weglassen, muss ich sagen. Das wäre vielleicht dann schade drum gewesen. Also ich bleibt dabei, es wäre mir fehlt diese Folge. Mir fehlt diese eine Folge. Es wäre mehr, nicht weniger, was für mich das Problem ist. Dann wäre das mit der Struktur auch besser. Hätte das auch alles besser
Vielleicht.
funktioniert. Ja, Genau, so wie du sagst, vielleicht hätte es als Film besser funktioniert, vielleicht hätte es mit einer Folge mehr auch ich glaube, genau das ist das, weil wenn du dann sagst, du hast diesen emotionalen Anker und die haben sich da vertragen und versöhnt, dann ist es ja auch eine Versöhnung mit ihrer Kultur und mit ihrer Herkunft und ihrer Vergangenheit und dann ergibt sich das ja auch viel logischer, dass sie dann auch in diese Kraft reintappen
Ja,
kann.
aber wie gesagt, um die
Und das wird
Serie,
halt nicht erzählt.
ja, um die Serie aber länger zu machen, hätte man wirklich an die einzelnen Figuren rangehen müssen. Dieser Plot an sich gibt keine 5, keine 6 Folgen her. Der Plot gibt das nicht her. Das ist einfach zu dünn. Da ist zu wenig, was drumherum passiert. Du erfährst zu wenig von den Bösewichten, du erfährst zu wenig von ihren Verwandten, du erfährst zu wenig. Das ist alles zu wenig, das ist alles Oberfläche, das ist alles Klischee. Dann hätte man,
Naja, alles würde ich jetzt nicht
ja, aber
sagen.
dann hätte man diese einzelnen Figuren in meinen Augen noch stärker ausarbeiten müssen, hätte da zum Beispiel, es gibt ja so quasi so eine Liebesgeschichte, will ich es jetzt, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, zwischen der Großmutter und, ja, wer ist das?
Ist es der Onkel oder was?
Der Onkel, glaube ich, ist es.
Nee, ich dachte, das wäre ihr Großvater und die haben sich einfach getrennt.
Ja, die haben sich getrennt und dass die noch mal stärker, dass das noch mal betont wird, dass die noch mal, das wird ja auch nur angedeutet, das Ganze, ja. Aber um diese so eine Serie so horizontal zu erzählen, ja, weil das passiert, selbst wenn das nur 5 Folgen sind, ja, das ist keine Serie, also das ist eine Serie im Grunde genommen, die auf gerader Linie, weil es ein sehr klarer, einfacher Plot ist, auch von Anfang bis zum Ende erzählt wird, aber dann wird das durch so Nebensächlichkeiten in die Breite gezogen. Und da fehlt einfach, da ist das Fleisch nicht da. Dann hätte man wirklich, wie du schon sagst, wenn da eine 6. Folge, die hätte dann aber auch, das müssten dann auch Szenen sein, die auch, was die in den Folgen vorher hätte passieren können. Ja, wie man die Figuren vorher hätte auskleiden können, wie man die vorher diese Personenkonstellationen aufbauen können. Man hätte mit Kingpin vielleicht noch ein bisschen mehr machen können und so. Und das ist halt leider, in meinen Augen reicht das nicht aus für so eine Serie. Ja, für 5 Folgen. Inhaltlich wird da was erzählt, was du in einem Spielfilm erzählen kannst. Und da kann man, weißt du, wenn man jetzt sagt, ja, da fehlen halt, wie sie die Zauberkräfte, sage ich, ihre Superkräfte findet. Das sind ja keine 10-minütigen Sequenzen, von denen wir hier
Nee,
reden.
nee.
Ja, da reden wir hier von kurzen Momenten, wo man das hätte reinbringen können und das haben sie nicht gemacht. Ich denke, das hätte alles super in den Film reingepasst, aber es ist wirklich, was ich ja so mitnehmen hier ist, dass das auch eine sehr persönliche Sache ist, wie man an die Serie rangeht, was einen da interessiert. Ja,
Ja, ich glaube
weißt du,
auch.
wo du jetzt sagst, oh, das war jetzt ein interessanter Aspekt, da hätte ich jetzt gern mehr. Für mich war es halt von Anfang an ich kehre in die Stadt zurück und werde von meiner Vergangenheit heimgeholt und dann, wie spielt das mit den anderen Figuren zusammen, ja? Und das war mir persönlich zu wenig, was da drin war. Und das ist eine Sache, wo wir jetzt auch nicht zusammenkommen, weißt du? Ich werde dich nicht
Nee, nee,
überreden,
nee.
und das ist ja auch nicht das Ziel von dem Ganzen
Nee.
hier, ja?
Nee,
Aber
überhaupt nicht. Wir wollen ja hier nie irgendjemanden überzeugen. Wir
ja.
wollen ja nur unsere Perspektiven und
Ja,
Interpretationsmöglichkeiten
und
darstellen.
Wenn ich die ganze Serie mir angucke, dann wirkt das auf mich halt so, dass sie einerseits nicht genau wussten, was sie machen wollten, wo sie hin wollten. Ja, weil da sind mir zu viele strukturelle Probleme drin, ob das jetzt mit der Beziehung zwischen der Cousine ist oder vielleicht mit den Großeltern. Das ist mir einfach zu viel, was da drin ist. Und dann fehlen da die Sachen, die am Ende diese Superheldenkräfte erklären. Das summiert sich bei mir und da kann ich auch nur sagen, dass das vielleicht so ein Rohdiamant ist, diese Serie, ja, die man vielleicht mit einem anderen Schnitt vielleicht hätte besser machen können. Vielleicht hätte man, weißt du, wir wissen ja wirklich nicht, gab es da noch Szenen? Es wirkt sehr
Du,
so,
ganz ehrlich,
dass da noch was
ich
drin
habe
ist.
eine Theorie, was das Problem ist. Nämlich die Daredevil-Serie. Der Daredevil kommt ja in der ersten Folge.
Ganz in der, ja, erste oder zweite. Ich
Erste
meine, das ist die
Folge.
erste Folge, ja.
Ich glaube, es ist die erste. Da gibt es ein kurzes Aufeinandertreffen von den beiden, wo sie zu ihrem ersten Einsatz quasi geht. Das ist auch ein ziemlich cooler choreografierter Fight, finde
Ja.
ich. Also das haben sie ganz gut hingekriegt, da auch wieder die alte Daredevil-Serie so ein bisschen mit reinzukriegen und wie sie aber auch anders kämpft und wie die beiden halt auch zum ersten Mal eben miteinander interagieren. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe die Vermutung, dass da eine Folge fehlt, wo nochmal Daredevil hätte auftreten sollen.
Kann sein.
Irgendwie. Und dass sie, weil sie die Daredevil-Serie, die ja jetzt noch kommt, nochmal komplett umgeschmissen haben und nochmal komplett neu gedreht haben, dass sie deswegen das alles rausnehmen mussten. Und dann hatten sie plötzlich keine sechste Folge mehr, weil du zu Recht sagst, diese Sache mit den Fähigkeiten einsetzen, das wäre bestimmt genau da passiert. Und das wären so eine 5- bis 10-minütige Sache gewesen. Und die restlichen, ich glaube, die Folge geht ja schon immer so 40 Minuten,
Ja,
oder?
so ungefähr, ja, manchmal kürzer.
Ja, da hätte man viel mit den Persön mit den Figuren machen können und müssen. Und ich glaube, das ist dann dem Schnitt eben zum Opfer gefallen, weil sie wegen der Daredevil-Sache das nicht mehr drin lassen konnten und dann hatten sie nicht mehr genug Material oder haben nicht mehr diese Mittelfolge nicht mehr spannend genug, weil da fehlte ihnen dann vielleicht doch ein Action-Set-Piece oder sonst irgendwas, dass sie die dann halt komplett rausgeschnitten haben. Das ist meine Vermutung, dass da, weil warum sollten sie es sonst machen? Also das, was du schon sagst, sie wussten nicht so genau wohin, weil sie nicht wussten, wie geht's weiter. Und dass sie es jetzt komplett rausgeschnitten haben, konnten sie dann halt sagen, das ist keine Serie, die man gucken muss. Und also ganz ehrlich, das Despektierlichste, was du über eine eigene Produktion sagen kannst, ist, ihr müsst es ja nicht gucken. Also das finde ich halt auch wirklich hart von Disney, das
Ja.
selber oder Marvel zu sagen, es ist keine Serie, die man gucken muss. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Marvel-Serien wir bisher gehabt haben, aber von denen muss man überhaupt keine gucken. Gar keine. Und die zwei, drei, die vielleicht noch was haben, die dann irgendwie wieder ins Filmuniversum zurückgespielt wurden, da hätte auch ein Rückblick oder sonst was im Film gereicht oder so. Also
Ja.
selbst die WandaVision-Serie hat ja im Doctor Strange dann nur wirklich nicht so die Riesenauswüchse gehabt. Das fand ich ja dann auch wirklich nicht gut umgesetzt. Oder hier, was jetzt mit Loki passiert, weiß man auch nicht, ob das überhaupt noch irgendwelche Auswirkungen hat, weil ja die ganze wie heißt der Schurke? Der Zeitschurke? Oh, ich habe
Kang?
seinen Namen sogar
Kang?
schon. Kang! Weil der ja wahrscheinlich jetzt auch komplett rausgeschnitten wird, ist auch die Loki-Serie eigentlich eine, die man wahrscheinlich nicht gucken muss.
Ja, die Frage, wenn wir jetzt so ein bisschen beim Ausblick sind, wie es weitergeht, es kommt ja noch so eine Art Spin-off-Serie raus, die ja wahrscheinlich auch in diese Ecke einkommen wird. Das ist ein Special, und zwar das Agatha, die Spin-off-Serie
Direkt aus WandaVision rauskommt,
zur WandaVision rauskommt, wo es um die Hexe Agatha
It
Harkness.
was Agatha all along.
Ja, genau. Na, geht. Da werden die genau den gleichen Problem haben. Ich glaube, der Grund ist ein bisschen, Marvel war die ganze Zeit ja ziemlich großkotzig. Was die nächste Marvel-Serie war, wurde einem so eingetrichtert, das ist das nächste große Ding. Also,
Und dann haben sie nicht geliefert, und zwar ganz oft
und
nicht.
dann haben die ganz oft nicht geliefert. Sie haben in zu vielen Serien zu wenig erzählt.
Und die Filme waren auch nicht
Und
mehr so
deswegen,
erfolgreich,
glaube
wie sie
ich,
gedacht
und
hatten.
deswegen haben sie, glaube ich, gesagt, wir fahren einfach mal so das Ganze ein bisschen runter, wir machen ein bisschen auf Understatement. Und da kam es halt dann zu so Sachen wie mit Echo, wo sie, ich glaube wirklich, die wäre ganz anders angepriesen worden, wenn die 2 Jahre früher rausgekommen wäre. Die hatte halt das Problem, dass sie in der Zeit rauskam, wo Marvel nicht oder momentan nicht weiß, wie es
Wohin?
weitergeht. Ich meine, das mit Daredevil, das ist, also, dass du eine Serie, die irgendwie auf 22 Folgen angesetzt war, die man anscheinend fertig gedreht hat, dass man dann sagt, nee, wir müssen alles noch mal, also sie haben, glaube ich, nicht alles noch mal neu gedreht, aber sie haben im Wesentlichen, also sie haben die ganzen Schauspieler noch mal reingeholt und Schauspielerinnen, und das ist
Das für
schon,
Serien ist es ungewöhnlich.
das ist eigentlich auch ein Armutszeugnis für Disney. Das darf so einer großen,
Darf es nicht passieren,
das
ne?
darf nicht passieren. Da wird Geld verbrannt und am Ende ist wahrscheinlich niemand damit
Ja.
glücklich. Und das ist eine
Und
Ka Figur, also Daredevil, das ist eine Figur, die hätten sie ganz groß rausbringen können, auch in Film
Ja.
und so weiter.
Ja.
Also.
Ja, aber das ist denen wahrscheinlich dann doch wieder zu Street-Level für einen Film. Und deswegen bleibt Daredevil wahrscheinlich, weil das nicht bombastisch genug ist, auf Serienlevel. Und ich bin auch sehr skeptisch, dass das nochmal sich dreht irgendwie. Ich meine, wer auf jeden Fall vorkommen wird in der Daredevil-Serie, ist She-Hulk. Weil aktuell ist She-Hulk ja mit Daredevil zusammen. Und das wäre ja sehr seltsam, wenn die nicht vorkommt. Und die war ja auch eigentlich so eine Serie, wo immer alle gesagt haben, die muss man nicht gucken. Weil sie ja inhaltlich auch nichts liefert. Also die greift halt viele nette Sachen auf und macht nochmal diesen Fourth Wall Break und so. Aber für das große Ganze hatte die Serie ja jetzt nicht so viel Bedeutung, aber für die Daredevil-Serie schon. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Echo, weil wir ja in der Mid-Credit-Szene der Serien oder vielleicht sogar noch vor Credit, ich weiß es nicht genau, wann die war, sieht man ja, wie, also sie lässt ihn ja leben. Ne? Um das jetzt auch nochmal zu Ende zu bringen. Echo rächt sich ja nicht an ihrem Ziehvater und lässt Kingpin am Leben, trotz ihrer Superfähigkeiten. Er flüchtet und ist ein gebrochener Mann, weil er jetzt niemanden mehr hat. Ich meine, Vanessa ist ja schon lange weg. Die hat ihn ja auch sitzen lassen.
Aber
Die
jetzt
hat
hat er
ja
ein
auch.
neues Ziel.
Und er hatte ja dann mit Maya noch die zweite emotionale Ankerfigur in seinem Leben, um die er sich total kümmern konnte, mit dem er ja auch seine viele schrecklichen Taten immer wieder für sich selber gut reden konnte. So, ne? Und das ist ja jetzt auch weg. Und du siehst ihn dann am Ende in seinem Privatchat, da ist er ja total am Zittern und fertig eigentlich. Und dann sieht er, ah, in New York stehen die Bürgermeisterwahlen an und zack. Hat sein fieses Brain wieder ein neues Ziel. Und das wird ja wahrscheinlich dann die Story sein, um die es in Daredevil geht. Zumindest gibt es diese Storyline auch im Marvel-Universum, die natürlich vor allem bei Daredevil in den Comics präsent war, auch bei Spider-Man übrigens. Also Kingpin ist ja auch einer, der in Spider-Man sehr häufig aufgetreten ist. Daredevil und Spider-Man haben ja auch oft zusammengearbeitet. Und Kingpin war da ganz oft der Gegner und diese Storyline Kingpin als Bürgermeister. Die ist auch so ein bisschen moderner Klassiker und da wird wahrscheinlich dann Echo auch mal noch mal auftreten, könnte ich mir gut vorstellen. In den Comics ist es ja so, dass sie auch mal ein Liebespaar waren. Wer weiß, was da passiert, ob dann She-Hulk und Echo irgendwie Rivalitäten plötzlich entwickeln oder was auch immer, wie die dann zusammenarbeiten, weiß man nicht. Aber das ist jetzt nur auf der Ebene schon alles sehr große Fragezeichen. Und wie bei den Filmen das Ganze jetzt auch weitergeht, auch wie, ob sie wieder die Kurve kriegen, ist ja auch eine Frage. Aber bei den Serien hängt eigentlich alles an dieser Daredevil-Serie, glaube ich.
Ja, es ist halt die andere Hoffnung, die Marvel gerade hat, ist Deadpool und Wolverine, der ja in knapp einem Monat oder über einem Monat schon startet, der Film. Aber im Grunde genommen hast du es ganz gut gesagt. Es ist eigentlich ein großes Fragezeichen. Es ist ein großes Fragezeichen, wie es mit Echo weitergeht. Es ist ein großes Fragezeichen, wie es mit Daredevil weitergeht. Und es ist ein ganz großes Fragezeichen, wie es mit Marvel weitergeht. Wir haben heute über Echo gesprochen, eine Serie, die schon ein bisschen länger draußen ist, auf Disney Plus, die, wenn man, wir haben keine offiziellen Zahlen, wir vermuten aber, dass sie nicht besonders groß oder gut angekommen ist bei den Zuschauern, also bei den Massen, bei den Zuschauerzahlen.
Weil es keine Massen gibt.
Bei den Zuschauern und Zuschauerinnen angekommen ist. Bei uns selbst war die Meinung auch unterschiedlich. Lara fand die Serie eigentlich sehr gut. Ich fand sie einfach zu lang und ein bisschen strukturell nicht gut ausgearbeitet. Das ist aber natürlich wie immer nur unsere Meinung. Ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habt vielleicht eine ganz andere Meinung. Oder es gibt Team Lara, Team Andreas.
Naja.
Da können wir uns ja vielleicht in den Kommentaren in den sozialen Netzwerken darüber auslassen. Würde uns sehr freuen. Ich darf mich erstmal bei Lara bedanken, dass du hier warst und mit mir über Echo gesprochen hast.
Sehr gern. Wenn ihr Echo noch ein bisschen verfolgen wollt, weil euch die Serie gut gefallen hat, es gibt zwei Comics, die ich da ans Herzen lege. Die Serie oder beziehungsweise die Ursprungsgeschichte ist gesammelt. Im Original heißt sie Echo, The Saga of Maya Lopez. Im Deutschen ist es ein Marvel Must-Have, Daredevil und Echo, die Teile der Lehre und ganz neu rausgekommen und zum ersten Mal, glaube ich, auch eine Echo-Geschichte von einer indigenen Native American geschriebenen Person. Daredevil und Echo. Im Deutschen mit dem Untertitel Der Teufel steckt im Detail. Das sind zwei Sachen, wo ihr die beiden nochmal lesen könnt. Die Sache mit Daredevil zusammen, dieses Neuere, ist schon eher sehr auf diesem magischen, übernatürlichen drin. Die klassische Origin ist sehr Street-Level.
Hm. Ja, dann am Ende noch ein kleiner Buchtipp von Lara zu Echo. Wir hören uns wieder demnächst hier auf polygemia.de mit einem neuen spannenden Polycast. Macht's gut und tschüss.
Tschüss. Polycast.